Hey Coke, am 2.1. geht's los. Abflug nach Faro. Du weißt damals die guten alten Zeiten, Portugal, Eurohood, Cacioppo-Runde. Ich brauche Tipps. Und ja, vielleicht bist du ein bisschen spontan und kommst mal eine Woche mit. Kannst auch gern zwei kommen. Ich würde mich definitiv freuen, wenn du uns begleitest.
Aloha Kalle, der Neid in mir platzt. Algarve, Portugal, Sonne, warme Temperaturen, Cacioppo-Runde, legendär. Ich wünsche euch schon mal viel, viel Spaß. Ob ich vorbeikommen kann, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel los aktuell und der Januar ist traditionell busy bei uns. Aber schnacken, das können wir auf jeden Fall.
Hey Coke, was geht ab? Hast du dir schon die neue 800 Meter Inside Story angesehen? Auf alle Fälle, da kannst du dir ein paar Tipps abholen. Und dann vielleicht die Karriere nach der Triathlon-Karriere. 800 Meter.
Jo, das 800-Meter-Video, die Leistungsbereitstellung. Mega spannend, ich habe es reingezogen. Ja, das ist auf jeden Fall ein polarisierendes Ding. Das ist nicht unspektakulär und bringt mich gedanklich auch noch ein Stück weiter in Sachen 1000-Meter-Leistung. Aber wenn du da noch an weitere Insights kommst und noch ein bisschen mehr Know-how reinschmeißt, wäre ich dir sehr verbunden.
Heute heißt es wieder Aloha Kalle, der Triathlon-Podcast zwischen Age-Grupper und Profi-Triathlet. Der Age-Grupper bin ich, Konrad Kebelmann, Unternehmer, zweifacher Vater und dem Hobby Triathlon verfallen. Der Profi, das ist Markus Herbst, genannt Kalle. Er hat den großen Traum, als Profi auf Hawaii zu starten. Und dieser Podcast begleitet ihn auf diesem Weg. Apropos auf dem Weg. Auf dem Weg ist Kalle schon wieder, und zwar diesmal in den Süden. Wen wundert's? Kalle, wie geht's und wo bist du bald zu finden?
Um die Fragen gleich mal zu beantworten, ich fliege demnächst nach Portugal, um das etwas wärmere Wetter an der Algarve zu genießen. Aber erstmal Aloha nach Berlin und ich grüße denjenigen, der das letzte Quizduell gewonnen hat, Konrad Kebelmann. Ich hoffe, du hast den Sieg gebührend gefeiert und hast eine Laudatio zu Hause erhalten für deinen letzten Sieg, wo es dann halt wirklich doppelte und dreifache Punktzahl gab und du quasi Alexander Schilling und Markus Herbst in die Schranken verwiesen hast.
Ich habe das überall bekannt gegeben, wo ich nur konnte. Leider habe ich nicht viele Leute getroffen. Man ist ja weitgehend isoliert in diesen Zeiten. Aber ich habe es genossen, definitiv. Ja, das war ein großer Sieg. Ich glaube, dieses Jahr mein größter Sieg. Also war wirklich eine große Freude, die ihr mir da gemacht habt. So, und von der großen Freude zum großen Neid. Ich würde gern mitkommen nach Portugal. Nur leider erlaubt es meine Lebenssituation nicht. Das ist halt einer der Unterschiede zwischen dem Profi und dem Age-Grupper. Der Profi, der lebt seinen Traum. Ich bin schon, wie gesagt, etwas eifersüchtig auf die Sonne in Portugal, die Algarve. Wir haben uns damals in einem Trainingslager in der Algarve zum ersten Mal gesehen. Erinnerst du dich noch?
Ja, also mit euch war ich das erste Mal dort. Dann habe ich jetzt der Algarve und Portugal 10 Jahre Abstinenz ab. War ich halt einfach 10 Jahre nicht mehr dort. Und ja, seit 2018 oder 2019 waren wir wieder da. Ist wirklich also noch so ein unbekannter Trainingsort für Triathleten. Also ich denke auch bei Amateur-Triathleten ist es noch fast gar nicht bekannt, im Profibereich schon so ein bisschen. Und ja, ist eigentlich ein super Ort, um quasi im Winter oder auch im Frühjahr sein Trainingslager abzuhalten.
Definitiv, ja. Drauf gebracht hat uns damals, beziehungsweise eingeladen und mitgenommen, der TV Dresden. Jörg Burznath hat das zuerst für seine Jungs da geplant und hat uns gefragt damals, ob wir mitkommen wollen. Und dann waren wir tatsächlich 2, 3 Jahre lang, vielleicht sogar 4 Jahre, ich erinnere mich gerade nicht scharf, immer dort in Portugal in der Nähe von Faro. Und herrliche Runden, herrliche Strecken, Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles möglich. Und wir haben ja auch schon aktuell Feedback von Alex Schilling, der ist schon unten in Portugal und der hat auch auf seiner Insta-Story schon Fragen beantwortet. Trainingsbedingungen sind top, die dich dort erwarten. Welches Ziel verfolgst du jetzt konkret und wo liegen die Schwerpunkte?
Ja, also es war jetzt so, dass ja der Rennkalender ist ja immer noch so ein bisschen diffus. Ursprünglich hatte ich ja gesagt, okay, ich würde gerne beim 73 in Südafrika Anfang Januar starten oder Ende Januar und dann mit dem 73 in Dubai planen. Ja, so ein bisschen hört man ja hier und da so an der Seite so ein paar Informationen. Südafrika wird ein bisschen schwierig, weil die Hinreise ist möglich, aber man kann nicht mehr zurückreisen und seit gestern auch nicht mehr über
Oh.
über Österreich. Also die Lufthansa fliegt ihre Gäste runter, aber holt sie nicht wieder ab. Dementsprechend, ja, ich glaube auch nicht, dass das Rennen stattfindet. Und ich habe heute durch so ein bisschen eine andere Quelle vernommen, dass eventuell für Dubai der 18. März im Raum stehen soll. Also ist noch nicht von Ironman offiziell, aber das wird so gemauschelt. Und dementsprechend, ja, werden wir jetzt weiterhin noch mal so 4, 5 Wochen im hochintensiven Bereich an der VO2 Max arbeiten und nebenbei halt Grundlagentraining, also schon sehr umfangsorientiert. Ja, und dann halt Richtung Januar, wenn ich aber wahrscheinlich wieder da bin oder noch, also wieder zurück bin oder noch an der Algarve, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Trainingslager direkt geht, dann in den Schwellenbereich wechseln, dann spezifisch in die Wettkampfvorbereitung und dann hoffe ich, dass es nach nun, ja, einer ganzen Weile Abstinenz des letzten Rennen Leipzig Triathlon wieder losgeht in Richtung März.
Ja, also für mich als Sportwissenschaftler und Interessierter klingt es wahnsinnig spannend, dass du jetzt im Prinzip wieder die Reize setzt im VO2 Max-Bereich, also hochintensive Intervalle und entspanntes, lockeres Grundlagentraining, ne? So
Genau.
diese Kombination, machst du das auch so, wie man es so liest, polarisiert, 80, 90% ruhig und 10 bis 20% ballern dann halt.
Ja, also wer 20% schafft in der Gänze, das ist, glaube ich, um nicht
Trainiert
umzusetzen.
nicht viel, ne?
Genau, der darf halt nicht so viel Gesamtumfang haben, weil sonst wird es halt irgendwann richtig hart und das System
Ja.
kippt. Ich sage mal so im Bereich 10 bis 12% zeitlich bekommt man schon hin. Und genau, also genau den Prozentsatz, da müsste ich jetzt meinen Trainer Daniel Flickenstein fragen, aber ja, so in die Richtung geht's halt.
Ja, find ich absolut hochspannend. Wie viel Zeit muss man aus deiner Sicht als Profi für dieses Schwellentraining dann ein planen, um sich den letzten Schliff zu holen für so ein Mittelstreckenrennen zum Beispiel.
Ah,
Welchen Abschnitt denkst du da?
das kommt immer drauf an, also was man auch für ein Typ ist. Also ich denke, dass mir das ganz gut liegt, aber ja, so 6 bis 8 Wochen schwellenorientiertes Training finde ich richtig gut und da findet dann bei mir auch nochmal in dem Bereich eine Ökonomisierung statt. Also ich sage mal so 3, 4 Wochen finde ich zu kurz. Und auch wenn jetzt jemand sagt, ja, er muss immer an seiner VO2 Max arbeiten, VO2 Max arbeiten, das ist richtig. Aber das ist am Ende irgendwann nicht der limitierende Faktor im Wettkampf, sondern da geht es halt einfach darum, irgendwie möglichst lange ökonomisch zu arbeiten, jetzt im Triathlon auf der Mitteldistanz oder Langdistanz. Und ja, da ist einfach eine Gewöhnungssache, ne? Und eine Konditionierung. Und deswegen denke ich schon, dass diese Phase ja 6 bis 8 Wochen lang sein sollte und auch kann. Ja.
Ja, klingt sehr, sehr spannend und macht auch gleichzeitig einen Riesenunterschied zu einem Trainingslager, was zum Beispiel einen Age-Grouper plant. Ich glaube, mich zu erinnern und ich glaube auch, dass es das bei vielen Age-Groupern so ist, dass man ein Trainingslager in erster Linie nutzt, um Radkilometer zu machen, um Grundlage zu machen. Dieses berühmte Wort Grundlage bedeutet ja bei den meisten Leuten einfach viel und langsam. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Unterschiede, dass ihr auch ein Trainingslager nutzt, um auch die hochintensiven Akzente innerhalb eines wirklich hohen Umfangs zu realisieren. Erkenne ich auf jeden Fall als einer der großen Unterschiede. Wenn ich an mein letztes Trainingslager zurückdenke, habe ich versucht, möglichst viele Trainingsstunden in meine 8 Tage, die ich hatte, reinzudrücken, koste es, was wolle. Und ich habe mir mal angeschaut, was ich damals so trainiert hat. Ich glaube, dir wird es die Haare raufen. Wenn du magst, sag ich dir mal die ersten 2 Tage. Die waren mega spannend.
Klar, all in und dann stark anfangen, stark nachlassen, ne? Wahrscheinlich.
Nee, ich habe das schon so in etwa durchgehalten, aber ich habe gleich am ersten Tag, also am Reisetag, wir sind morgens hin. Und am 8. Tag erst abends zurück. Das heißt, wir konnten komplett ausnutzen. Das war genial. Das war im Februar, Ende Februar, Anfang März 2018. Zur historischen Einordnung, 1,5 Monate später lag ich mit Bandscheibenvorfall flach. Also da habe ich mir wahrscheinlich hier schon ein bisschen den Rest gegeben auf der Wirbelsäule, weil Stabi kommt gar nicht vor in der Woche. Es ging wirklich nur um Training, Training, Training. Und zwar ging es gleich los am ersten Tag mit 1,5 Kilometer Schwimmen, danach 50 Kilometer Radfahren, eine kleine Installationsrunde und weil wir ja im Triathlonlager waren, noch 6 Kilometer laufen. So, und das ging alles noch schnell in den Nachmittag nach der Anreise. So, genau. Das musste erstmal noch rein. So, am nächsten Tag.
Was du hast, das hast du, ne?
Was du hast, das hast du, genau. Und ich kann mich erinnern, ich war auch ein bisschen erkältet zu Beginn der Woche. Also da war noch so ein leichter Schnuppen mitgebracht aus Berlin, der war noch intus. Deswegen habe ich am nächsten Tag, war es ein bisschen schlechtes Wetter, habe ich mich auf ein etwas längeres Läufchen gestürzt, 23 Kilometer, und bin danach schwimmen gegangen, noch 2,5 Kilometer. Und dann kam schon der erste Königstag. Ja, dritter Tag ist ja immer Hauptbelastungstag. Sehr witzig, als ich mir das angeschaut habe. Offensichtlich bin ich von unserer Unterkunft zum Schwimmbecken gerannt, 2,1 Kilometer. Dann 2 Kilometer geschwommen und dann wieder zurückgerannt, 2,1 Kilometer, um dann mich aufs Rad zu setzen für 3,5 Stunden. War ein guter Tag, 5 Stunden. Und weil er der erste Tag so ein bisschen locker war wegen der leichten Erkältung, habe ich gleich noch einen Königstag hinten dran gesetzt. Okay. Und zwar erst eine 100 auf dem Rad. Also wir waren in Lanzarote, da ist eine 100 schon ganz gut eigentlich. Danach 2 Kilometer schwimmen und zum Abend nochmal 8 laufen. Macht dann auch über 5 Stunden an dem Tag. Und wenn man sich vorstellt, dass der Age-Grouper mit einer Vorbereitung von circa 4 bis 5 Stunden pro Woche dort anreist, da habe ich schon mal in den ersten 4 Tagen das gemacht, was ich quasi im Januar, Februar zusammen gehabt habe. Also von dieser Umfangsverteilung her würde, glaube ich, jeder Trainer auf jeden Fall abraten. Aber ich habe die Woche durchgezogen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich hatte am Ende 31 Stunden an den 8 Tagen und war danach selbstverständlich eine Woche krank, als ich zurück war. Muss ja sein.
Aber läuft doch, dann hat doch alles gepasst, ne?
Aber das Problem ist, von solchen Wochen, von solchen Ausreißerwochen, so weiß man ja in der Theorie, davon hat man nicht viel, ne? Das ist immer so ein Peak. Und wenn die Basis fehlt, wenn die konstante Arbeit fehlt, dann verpufft das wieder relativ schnell. Dann bist du danach halt geschwächt eine Woche, bist völlig im Eimer. Und da bist du dann wieder in einem konstanten Training drinne bist. Ich glaube, da gewinnst du mehr, wenn du versuchst, jede Woche 2 Stunden mehr zu trainieren und das dann dafür über das ganze Jahr durchzuhalten.
Ja, definitiv. Also auch, ich sag mal, klar, im Radfahren, da kann man schon das ja mal ein Stück weit erhöhen und auch über so 10-20% zum Normalumfang, weil das halt schon irgendwie dann zu verkraften ist, orthopädisch. Aber ja, vor allem im Laufen und auch, wie du sagst, gesamtbelastungstechnisch macht das da nicht Sinn, ja, so eine Woche all out sich zu geben. Und ja, es war auch ganz lustig, was du sagst. Ich hatte ja jetzt auch den Amateur mit, der abends dann im Trainingslager nach 10 Tagen Kakao trinken musste, damit er noch die nächsten 5 Tage übersteht. Und er meint, ja, so viel Stunden, wenn ich mit meinen Jungs auf Mallorca bin, da schaffe ich eigentlich nochmal so 4-5 Stunden mehr in der Woche. Aber die Intensitäten dazwischen, ich bin so platt war ich noch nie. Und ja, das macht halt dann den Unterschied. So jetzt auch, was du beschrieben hast in deinem Training. Es war halt Umfang, wird halt hart gewesen sein, aber so richtig irgendwie Intensitäten habe ich da jetzt nicht herausgehört. Und
nee, war auch gar nicht mehr möglich. Es ging tatsächlich nur noch darum, irgendwie die Stunden abzureißen. Also da ist nichts, da sind keine gezielten Intervalle. Wenn du mal einen Berg hoch bist, dann hast du dein Intervalltraining gehabt, ne? So war das. Ja. Also auf der Königsetappe sind wir schön hier hinten Tabayesco hochgefahren. Das war dann irgendwie eine Dreiviertelstunde am Anschlag treten. Das war so mein Intervall am Ende.
Ja, du hast halt wirklich...
Das ist natürlich, ja.
Das hat halt echt, ne, dass Strava da noch nicht so im Kommen war. Ne, dass, wenn da noch ein paar Komps zu holen gewesen wären, da wärst du ja richtig
unfair
damals.
Ah. Dann hättest du wenigstens Intervalle gemacht, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, habe ich wahrscheinlich eher Kohlenhydrat verarmt trainiert, weil ich ja durch die Gesamtbelastung im Prinzip die Speicher gar nicht mehr richtig voll gekriegt habe und habe dann durch so eine Sachen wie einen Berg hochfahren eher schwellenorientiert trainiert, wahrscheinlich. So, und das ist natürlich zu dem Saisonzeitpunkt, wenn man dran denkt, es war Ende Februar, Anfang März, und die Wettkämpfe in Europa sind halt im Juni, Juli. War das eigentlich vom Timing her im Nachhinein betrachtet das völlig falsche Training? Ich glaube, ich hätte lieber schön auf dem Smart Trainer ein paar Hit-Intervalle ziehen müssen, um die VO2 Max zu entwickeln, oder ein paar schnelle Läufe machen sollen, so mit Intervall. Das hätte, glaube ich, im Nachhinein mehr gebracht. Aber hey, ich war als Hobbysportler auf der Insel und habe es genossen, 8 Tage in der Sonne und in der Wärme, anstatt hier im Schnee und Matsch und Eiswetter. Ich glaube, wenn es darum ging, habe ich ja mein Ziel trotzdem erreicht. Aber gezieltes, strukturiertes Training war es halt nicht.
Ja, nee, also klar, es fängt halt schon an. Ja, beim Reisetag ist halt immer so, ne, warum muss man sich da so einen Stress machen? Also klar, du warst halt unter dem Prämisse, okay, du hast jetzt 8 Tage, die du Urlaub hast, mal frei, ja, keine Kids zu Hause und kannst mal machen, was du willst, deswegen ziehst du halt dann da durch. Aber ja, am Reisetag ist meist halt bei mir irgendwie nur eine Einheit und auch, ja, es muss jetzt nicht mehr der Flug von Ryanair von Düsseldorf-Weeze sein, der quasi dann irgendwie nur 30 oder 40 Euro kostet. Ja, dementsprechend macht das halt dann wenig Sinn, lieber dann entspannt irgendwie um 10 von Berlin losfliegen und dann halt das irgendwie ja einfach zu organisieren und dass du da halt wenig Reisestress
hast. Ja, ich denke, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Der große Lothar Leder hat mal gesagt, Reisetag ist Ruhetag. Das war immer sein Credo. Ich hatte ihn mal über 3 oder 4 Tage auf Mallorca, was heißt getroffen. Also ich war in so einem Trainingscamp drin. Da habe ich irgendwo ein Gewinnspiel gewonnen und war über 3, 4 Tage ein Wochenende in Mallorca bei den Leders. Und das hat er immer gesagt, Reisetag ist Ruhetag, normalerweise. Aber wir hatten damals auch wenig Zeit und mussten gleich loslegen. Wollten wir ja auch.
Man kann schon mal 6 oder 8 locker laufen, ne? Oder abends dann auch nur spazieren gehen, um so ein bisschen die Reise aus den Beinen zu kriegen. Aber
ja, das auf jeden Fall. Aber kein hartes Training.
Nee, aber auch erstmal ankommen, ne? Keine Ahnung, jetzt dieses Jahr war das ja bei allen ein bisschen anders, wegen Weihnachten, aber man kennt das ja zwischen den Jahren so, ne? Da soll eigentlich eine entspannte Zeit sein. Aber bist halt dann nur am Reisen und hin und her fahren, wenn jetzt gerade nicht wir in einer Pandemiesituation sind wie gerade. Und am Ende ist das denn wirklich noch Entspannung oder ist es halt mehr Stress, ne?
Ja, wahrscheinlich eher Zweiteres, ne? Und ja, ich meine, das ist auch krass, auch ein schöner Unterschied zwischen Age-Grupper und Profi. Der Age-Grupper ist geneigt, so die Weihnachtsfeiertage und die Zeit zwischen den Jahren noch als kleinen Trainingsschwerpunkt mitzunehmen, weil man etwas mehr Zeit hat. Hingegen sucht der Profi dann vielleicht eher ein bisschen die Ruhe, weil er ja das ganze Jahr über eigentlich viel trainiert und da nochmal ein bisschen den Gegenpol findet. Ist mit Sicherheit auch ein Unterschied. Also ich versuche gerade noch ein bisschen Stunden zu machen. Irgendwie muss das noch rein. Ich will auch heute Abend nochmal auf die Rolle.
Ah ja, vorbildlich. Nee, also du hast schon recht, diese Tage zwischendurch sind dann halt eher so ein bisschen auch mal um runterzukommen und nicht dann noch die Trainingszeit hochzuhalten. Ist auch, glaube ich, mal okay in dieser Woche, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr und dann halt mit Schwung ins neue Jahr zu gehen.
Auf jeden Fall. Und viele Leute aus unserem Strava-Club haben auch die Woche, die Weihnachtswoche genutzt und waren fleißig laufen. Wir haben ja zu einer Challenge aufgerufen, die Marathon-Distanz innerhalb einer Woche zu Fuß zurücklegen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe 41 Sportlerinnen und Sportler gezählt, die das tatsächlich absolviert haben. Und allen voran als Gesamtbelastung laufen, habe ich hier gefunden, die Paula Gredig, die hat 7 Stunden 45 auf ihren Füßen zurückgelegt. Und das ist ja schon ziemlich gut, ne? Also da schafft man schon allerhand Kilometer. Ja, und ich habe jetzt alle, die qualifiziert sind, mehr oder weniger in unseren Lostopf geschmissen. Und wenn du Bock hast, können wir jetzt zusammen unsere 3 Preise verlosen.
Ja, definitiv, ne? Also sind ja schon irgendwie, habe ich auch einige motivierte WhatsApp-Nachrichten bekommen, ob jemand jetzt was er noch machen muss und wie der Stand ist und so weiter. Naja, und ich so einfach, ja, ihr müsst die 42 Kilometer laufen und dann seid ihr drin. Und jetzt können wir mal schauen, ne? Wir müssen uns jetzt entscheiden, mit welchem Preis wir anfangen. Sag mal, was machen wir? Wir fangen mit dem 3. Preis an wahrscheinlich, oder?
Ich würde sagen, na klar, wir steigern uns, damit die Spannung hier erhalten bleibt. Ich versuche mal parallel mit seinem Handy nochmal mich selbst zu filmen beim Ziehen. Was will der jetzt hier? Weißt du, so ein Handy zu bedienen ist manchmal auch gar nicht einfach, gebe ich zu.
Ja, wir bräuchten eigentlich so ein bisschen das nächste Jahr, wenn wir dann wieder eine Weihnachts-Challenge haben oder eine andere Challenge, dann muss unser Mann im Background, Herr Ries, vielleicht mal so eine Lottofee oder so engagieren, die da für uns die
ja, eine Lottofee, das wäre jetzt, ohne dass es despektierlich gemeint ist, aber eine Lottofee wäre jetzt echt super. So, ich mache mal jetzt hier Kamera an. Ich habe hier den Hut, der ist gefüllt mit den ganzen Strava-Papierschnipseln. Und ich ziehe jetzt, ich bin jetzt die Fee, also meine linke Hand ist die Fee. Ich krame drin rum und wir ziehen Preis Nummer 3, okay?
Das Preis Nummer 3 ist das Trailrun-T-Shirt.
Genau, das Trailrun-Paket Plus, nenne ich es mal. Ich gehe mal her ins Lager und schau mal, was wir alles Schönes haben. So, und gewonnen hat A. Richard minus Team.
Oh,
Richard minus Team.
Alexander Richard aus dem Erdinger Alkoholverein.
Sagt dir was.
Sagt mir was. Das ist
super.
Triathlon Deutschland, denke ich, mit einer der, ja, was heißt, den bekanntesten Age-Grupper, aber den siehst du eigentlich in jedem Trainingslager, auf jeder Insel. Irgendwo ist er immer beim Wettkampf und so weiter. Ist, glaube ich, ganz gut verwurzelt da mit Erdinger und kommt aus Helmstedt. Also ist, würde ich sagen, ein Triathlon-Ultra, der wird sich definitiv
stark freuen. Super, da haben wir schon mal den richtigen. Ich habe mir vorhin überlegt, wie kontaktieren wir denn diese Leute? Auf Strava kann man ja keine Direktnachrichten schreiben. Aber vielleicht finden wir unsere Gewinner ja auch irgendwo über die sozialen Medien und schreiben die dort an oder irgendwie anders. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben ja ein paar Chancen, wie wir das machen können.
Ja, wir können.
Also ich würde aber trotzdem nochmal parallel bei A. Richard. Du sagst Alexander?
Alexander, ja? Richard, ja. Und den können wir auch sonst über Instagram kontaktieren.
Wollte ich gerade sagen, da kriegst du das doch hin. Ich will bloß nochmal auf sein Profil schauen, ob er uns das freigestellt hat. Ich glaube nicht. Nee. Das ist privat geschaltet, aber ich glaube, also von der Stundenanzahl muss er es auf jeden Fall geschafft haben. Er hat 4 Stunden zu Fuß zurückgelegt und ist ja kein langsamer Athlet. Der wird es schon die 42 Kilometer gemacht haben.
Nee, der ist ja auch sehr aktiv. Also wenn du mal Zeit hast oder so, können wir mal schauen. Oder ich kann es dir auch nachher mal schicken. Also da ist eigentlich auch alle 2-3 Tage auf Instagram eine Story von ihm. Also der wird da jetzt keinen Schmuh gemacht haben.
Alles klar. Du, dann würde ich sagen, setzen wir nahtlos an zu Platz 2. Das wäre dann das Wechselzonenhandtuch von Zero D, richtig?
Genau, das ist das Wechselzonenhandtuch. Jo. Also dieser Wärmemantel. Und ja.
Jo.
Hast du die Losbox?
Also nochmal zum Beweis, dass hier alle Streifen drin sind hier in der Losbox. Ich filme das gerade parallel. Und ich suche und krame und blättere und ziehe einen Schnipsel heraus. Und ich lese André S.E. André S.E.
Oh,
okay. Ja, das wird... Was S.E. heißt, weiß ich nicht.
Also.
So, er hat auf jeden Fall über 4 Stunden zu Fuß zurückgelegt. Und da können wir auch nochmal drauf
gucken. Also, da bin ich jetzt, also alle Leute jetzt im Strava Club kenne ich noch nicht. Kommt der demnächst, ja? Wenn wir uns wahrscheinlich mal irgendwie zu einer Challenge mit unserem Club treffen. Aber wer als André S.E. ist, kann ich jetzt leider nicht sagen.
Das finden wir irgendwann raus. So, ich will mal aufs Profil schauen parallel. So, klick. Ah, das ist auf jeden Fall mal offen, das Profil. So, dann schauen wir mal. Macht auf jeden Fall ein paar Challenges mit. Ist ein interessierter Sportler. Ich scroll mal die ganzen Challenges runter. So, jetzt haben wir hier. Das ist ein 11,5 Kilometer Lauf. Dann noch ein 9er, da bist du bei 20,5. Dann haben wir Fahrrad. Hier haben wir noch ein 8er, dann bist du, 8,5, da bist du bei 29.
Ah, und jetzt sind noch eine 30.
29, eine 10,8. 29, das sind 39,8. Und hier kommt noch ein 8-Kilometer-Lauf. Damit sind wir safe über Marathon.
Ich dachte, es wird schon eng jetzt hier. Ne? Da war also der letzte Lauf.
Nee, das waren jetzt hier 47 Kilometer. Also André gewinnt das Wechselzonen-Warmi-Supertuch von Zero D. Alright, dann gehen wir jetzt weiter. Wir kommen zum Hauptpreis, kann man ja so sagen. Ne? Das Paar Schuhe von deinem Ausrüster Hoka.
Ja, heiß begehrt, ne? viele Nachrichten, was es für ein Schuh ist. Das müssen wir dann auch nochmal, ja, dann mal besprechen, was wir machen. Aber grundsätzlich geht es jetzt erstmal darum, wer den Schuh gewinnt.
Genau. Ich lose nochmal, ich wühle nochmal richtig durch die Schnipsel und habe einen erwischt. Und zwar.
Ui, hau raus.
Es ist Julius Lavnik.
Das ist ein Witz, oder?
Kennst du? Kann jetzt,
oh, ja, gut. Also, das ist deutscher Vizemeister. Über 800 Meter. Er gewinnt den Schuh, aber ganz kurz müssen wir vielleicht mit ihm abklären, sind wir korrekt. Der hat halt einen Nike-Vertrag. Ich weiß aber nicht, ob er den nächstes Jahr noch hat. Vielleicht, also ich frage ihn halt, schreibe ihm nachher gleich. Aber wenn, ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr noch weiterläuft. Deswegen vielleicht ein Backup-Zug oder sollen wir das einfach erstmal klären mit ihm?
Ich würde sagen, gewonnen ist gewonnen. Er hat es verdient. Ja, und
okay, und dann verschenkt er es einfach.
Ja, sagen wir so. Oder wenn er sagt, ey Leute, ich bleib bei Nike und ich kann den Schuh nicht gebrauchen, zieht doch einen neuen. Ich lasse die Lose im Lostopf und du kontaktierst ihn vielleicht einfach.
Genau, so machen wir es. Aber ja, wie gesagt, ja, definitiv, ich kontaktiere ihn, frag ihn und ist jetzt krass, jetzt haben wir hier einen richtig schnellen Mann. Konrad, da kannst du vielleicht, dadurch, dass du jetzt in die Losfee warst, ihn nochmal fragen. Also ich glaube, der hat auch so eine Bestzeit von 1,47 auf 800. Das ist dann dein Mann neben Robert, der dich dann über die 1000 Meter bringt.
Alles klar. Ja, wir haben ja da noch was vor. Die Frage ist, wann werden wir das in die Realität umsetzen können? Das schiebt sich irgendwie immer weiter mit dieser Pandemie einher. Wir wollten es ja indoor machen, ne? In einer Halle in Halle am besten. Aber inwiefern das funktioniert, steht ja ein bisschen in den Sternen. Ich arbeite trotzdem an meiner Grundschnelligkeit weiterhin und bereite mich vor. Ich bin bereit, Kalle. Ich bin bereit. Wir können die Challenge machen. Aber wann und wie, ja, das wird sich noch zeigen. Erstmal machst du Portugal.
Definitiv. Und ich mache mir eigentlich eher Sorgen, weil im Alter bist du ja immer besser. Und nicht, dass dann, jetzt hast du ein Jahr Vorbereitung, setzt alles auf die 1000 Meter und dann steht nachher eine 2,30 da. Das kann ich nicht.
Du, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich tue mich da wirklich schwer. Also ich war grundsätzlich in meiner Sporthistorie, war ich im Schwimmen als jugendlicher Schwimmer schon eher auf den kürzeren Strecken unterwegs. Aber ich habe das nie auf die Laufbahn übersetzen können. Ich kann mich erinnern, ganz unangenehme Situationen in der Schule, weiß ich was, 9. oder 10. oder 11. Klasse, wenn es hieß 100 Meter Sprint, ja, da habe ich mich mit den allerlangsamsten, sogar mit leicht übergewichtigen duelliert und habe immer verloren. Ich war einfach sau langsam, weil ich habe, glaube ich, diese Sehnen- und Bändersteifigkeit überhaupt nicht. Ich habe immer meine Schwimmerfußgelenke, die sind immer sonst da wohin und haben die Kraft aber nicht übertragen. Also es ist schon besser geworden, aber ich glaube nicht, dass ich noch ein schneller Mann werde irgendwie auf den 1000 Metern. Aber meine Schwelle, meine Grenze sind so die 3 Minuten. Die will ich, glaube ich, mal unterbieten auf 1000 Meter. Da lachst du drüber, ja, aber wir geben mir ja einen Vorsprung, ne?
Ja, klar, wir machen das ja als kleines Jagdrennen, aber wie gesagt, ne, vielleicht ist es auch ganz gut, dass das Wärme ein bisschen besser wird und dann machen wir es halt Outdoor, ob Halle oder Outdoor, aber es ist definitiv auf der Bahn. Ist halt noch ein bisschen Zeit, aber wie du sagst, ne, du trainierst jetzt fleißig im Januar, bleibst da dran und ja, dann kommt der nächste Podcast aus Portugal, aus der Algarve halt.
Ja. Und ich denke, das machen wir auf jeden Fall so. Ich hänge immer noch bei den 1000 Metern, sorry. Ich sinniere noch mal eben kurz zu Ende. Ich habe letztens irgendwo ein Video abgegriffen. Ich glaube, es kam wieder aus der Kölner Ecke. Da ging es um die Leistungsanalyse eines 800-Meter-Läufers. Leistungs...
Oh. Ei.
Ja, wie die Leistung bereitgestellt werden muss. Und was mich...
Konrad, das können wir jetzt hier nicht thematisieren. Da über das Video wurde schon viel diskutiert, ich habe es auch gesehen, aber da ja mein Trainer, mein Leichtathleten da mit Robert Farken, Marc Reuter und auch Julius Nachmick irgendwie die, sagen wir mit die besten 3 800-Meter-Läufer da gerade in Deutschland trainiert, und da gab es hitzige Diskussionen, also da kann ich jetzt nichts zu sagen und kann dem Video auch nicht.
Ja, aber das wird ja jetzt mal, warte, das wird jetzt gerade mal interessant, erzähl doch mal, was gab es denn da für Kritik dazu, weil am Ende wurde ja nur sachlich analysiert, auf welcher Basis die Leistung entsteht.
Ja.
Und dass der Anteil der aeroben Leistung nicht zu vernachlässigen ist, im Gegenteil, dass er sogar die Mehrheit einnimmt.
Ja.
Also von daher, es war ja jetzt nicht so polarisierend, oder?
Naja, es wurde aber schon so gesagt, dass quasi am Endeffekt die Quintessenz war daraus, ich muss aerob trainieren, um halt einen besseren 800-Meter-Läufer zu machen, so, ne? Und so, also...
Also vorrangig, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Das System, der Motor muss halt möglichst groß sein. Und das klang für mich auf jeden Fall logisch, also...
Also,
natürlich musst du auch andere Voraussetzungen haben, das ist ja klar. Also mit Grundschnelligkeit, Sprintfähigkeit, der Muskelfaserzusammensetzung und so weiter.
Also,
aber klar ist, dass du auf jeden Fall auch aerob die Energie bereitstellen musst.
Ja, also die Jungs laufen ja auch 120, 130 in der Woche. Aber
das stimmt ja.
Genau, nee, das stimmt. Aber wenn das so interessant ist, also wir können dazu gern auch mal eine Voicemail einspielen lassen und das mal so ein bisschen offen diskutieren, wenn wir das möchten. Ich weiß jetzt nicht mehr alle Punkte. Ich habe das bloß mit Alex am Frühstückstisch geschaut.
Ich find's mega spannend. Lass uns das nochmal aufgreifen. Gerade für meine Quintessenz, um auf 1000 Meter besser zu werden, ist es ja wesentlich. Es ist ja, also mich hat eher erschreckt, dass trotzdem noch ungefähr 25% anaerob bereitgestellt werden müssen. Und da sehe ich so, glaube ich, meine große Baustelle. Ich glaube, einen anaeroben Stoffwechsel kann ich kaum bieten. Da ist irgendwie nicht viel. Also bei mir war auch Laktat nie sonderlich hoch, wenn ich jetzt hier so Radergometer oder sowas, da war beim Abbruch immer so 7 bis 8 Millimol, mehr war das nicht. Also ich glaube, eher da ist meine Baustelle. Um entsprechend diesen Leistungsmix bereitzustellen. Also, aber VO2 Max-Intervalle hast du mir ja selber auch empfohlen, ne? Die sind ja eigentlich gut, um auf 1000 Meter schneller zu werden.
Ja, aber anaerob ist ja dann so, ne, wenn die ja ein Rennen haben, dann ist es ja so, dass die sich manchmal, also das ist ja bei denen gang und gäbe, dass die dann sogar abbrechen, ne? Aber nicht, weil die irgendwie was Falsches gegessen haben, weil das halt so das Laktat hochschießt, dass die halt dann einfach der Körper komplett kollabiert, so. Und in so einen Bereich bin ich noch nie in meinem Leben gekommen, wa?
Nee, also das ist auch eine andere Art von Leistung, ne? Also ich habe sowas in Ansätzen im Schwimmen, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, ich hatte eine Wettkampfstrecke 200 Meter Rücken. Und diese 200 Meter Rücken fand ich schlimmer als 200 Meter Delfinschwimmen. Was ja für viele so der Tod bedeutet, wo sie dann denken, oh Gott, Delfin, da kriege ich die Arme nicht mehr rüber. Aber ich bin im 200 Meter Rückenschwimmen dermaßen eingegangen, beziehungsweise voll Laktat gelaufen. Ich habe meinen eigenen Körper nicht mehr gespürt, habe mich von oben gesehen, alles hat gebrannt. Wirklich absoluter Wahnsinn. Also da bin ich auch der Meinung, da war ich richtig schön laktatverseucht. Und dass einem danach übel ist, ist völlig normal gewesen. Also definitiv.
Ja, da hast du dann wahrscheinlich gesungen, ich sehe einen Sternenhimmel, ne? Unter der Schwimmhallendecke, ne?
Ich habe gar nichts mehr gesungen, ja. Ich habe gewartet, bis es Bumm macht und ich die Wand treffe irgendwie. Ja. Und dann war es vorbei. Also das war auf jeden Fall auch eine krasse Phase. Also meine härtesten Rennen bin ich dann eigentlich nach meiner Schwimmkarriere geschwommen. Da bin ich noch ein bisschen im Ausklang Bayernliga geschwommen. Da gab es immer so Bundesliga,
ja.
Noch runtergestuft dann auf Bayernliga. Und da wurde ich dann von einem befreundeten Verein immer so eingeladen, da mitzumachen. Und es waren herrliche Wettkämpfe. Auf der Kurzbahn, wo du dich richtig schön abschießen konntest. Und dann so eine Sachen. Ich war halt auf Rückenschwimmen ein bisschen spezialisiert. 50, 100 und 200 und... Bin aber auch mal eine 1500 dort geschwommen, ein bisschen Freistil, so als Lückenfüller. Ich war immer der Joker für all das, was die anderen nicht schwimmen wollten, weißt du?
Ja, eine entspannte 1500.
War herrlich.
Nach 50 Max, ne?
Ja, das kann durchaus am gleichen Tag passiert sein.
Nee, dann greifen wir das nächste Woche nochmal gerne auf. Mit der Sache, mit dem Video ist ja interessant, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann können wir das ja so ein bisschen hier erörtern.
Ja, ich gucke es mir nochmal genau an. Also ich fand es erstmal wieder mal gut aufbereitet und... Aber natürlich Meinungen aus der Fachwelt, die aktuell am Ball ist und die drei besten deutschen 800-Meter-Läufer unter den Fittichen hat, das ist natürlich mega spannend, wenn man da ein Feedback zu kriegt. Kann ich, glaube ich, eine Menge mit rausnehmen. Das sollte man mal so versuchen.
Genau. Naja, dann machen wir das so, Konrad. Wir sehen uns vielleicht nochmal oder dann auch nicht, aber wir definitiv per Telefon. Nutz jetzt die Tage noch, ne? Diese Woche ist die letzte Woche, wo du ordentlich durchziehen kannst. Ich sage...
Yes, I do.
Aloha, Grüße nach Berlin. Wir sind dran, die Losgewinner zu kontaktieren. Und dann geht es nächste Woche im neuen Jahr der erste Podcast in 2021 weiter, oder?
Ich habe mega Bock nach wie vor und ich glaube, wir haben noch lange nicht alles gesagt, Kalle. Da geht noch
Ja,
was.
definitiv. Ich bin gespannt, was Herr Ries noch für Vorbereitungen und für Ideen fürs nächste Jahr hat. Also das Quiz ist ja bei allen Hörern gut angekommen. Klar, Weihnachten ist vorbei, deswegen quizzen wir jetzt auch nicht weiter. Aber der wird wahrscheinlich schon seinen kreativen Kopf rauchen lassen. Und dann, ja, alle Zuhörer können gespannt sein.
Definitiv. Und wer Ideen hat und Feedback hat von unseren Zuhörern, bitte immer kontaktieren und Meinung einwerfen, können wir alles gebrauchen und alles verwerten. Je mehr, desto besser. So machen wir es. Kalle, ich wünsche dir eine geile Zeit in der Algarve.
Mache ich Grüße von den Kessen Sachsen
Grüß schön.
in den Memoiren. Ich schicke euch mal ein paar Videos, dass wir alle zusammen in Erinnerung schwelgen können. Aber wir werden uns ja dann nächste Woche
Oh
pünktlich
ja.
zur Neujahrsversion hören. Spätestens dann.
Und falls du Probleme hast, die Cacioppo-Runde zu finden, dann ruf noch mal durch. Ich beschreib sie dir. Die musst du fahren, die ist legendär.
Ich weiß, aber ich habe sie in den letzten 2 Jahren nicht gefunden. Ich rufe durch, definitiv. Aber es steht auf der Agenda diesmal.
Die Brücke von Tavira, die lange Brücke, danach links rein, okay? Machen wir dann noch mal.
Ja, gut. Machen wir noch mal in Ruhe und dann machen wir vielleicht mal ein kleines Live-Ding.
Sehr schön.
In diesem Sinne.
Aloha, bis bald.
Hau rein, wir hören uns.
Ciao.
Ciao.